Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Hero Podcasts von Marconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Marconomy Lead Management Summit im Frühjahr kommen. Mehr dazu können Sie unter www.leadmanagementsummit.com erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer aktuellen Podcast-Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Hero Podcasts. Mein Name ist Alicia Weigel und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, in den letzten Folgen haben wir sehr viel über Marketing und Vertrieb gesprochen. Was dabei aber auch nicht vergessen werden darf, ist PR, Public Relations. In vielen Unternehmen ist es üblich, dass Marketing und PR häufig in einer Abteilung oder sogar durch eine Person organisiert werden. Umso wichtiger ist es, dass wir da auch mal darüber sprechen. Und ohne Gast macht das Ganze wieder nur halb so viel Spaß. Deshalb darf ich auch heute wieder einen netten Menschen bei mir begrüßen. Und zwar den lieben Jochen Kalkaff.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ja, schön, dass ich da sein kann. Mir geht's gut. Ich bin guter Dinge. Die Wirtschaft zeigt gerade viele Seitenwinde, zum Teil Gegenwinde. Aber wir klagen, wenn wir klagen, dann auf hohem Niveau. Nein, es ist alles im grünen Bereich.
Grünbereich, das ist doch schön auf jeden Fall. Bevor wir über das Thema PR sprechen wollen oder PR-Strategie, ist es, glaube ich, wichtig, dass die Leute auch verstehen, warum du heute auch zu Gast bist. Du bist ein richtiger PR-Experte. Magst du einfach noch kurz was zu dir verraten, zu deinem Unternehmen, was du alles so gemacht hast?
Sehr, sehr gerne, genau. Ich bin seit 1999 bei der Agentur Schösslers, die in Berlin den Hauptsitz hat, aber, und das ist das Schöne, zur Vogel Communications Group gehört als eine der Agenturtöchter. Und wir haben in Hamburg und Köln auch noch Dependancen, sind ungefähr 60, 70 Mitarbeiterinnen. Und wir arbeiten sehr viel für B2B-Unternehmen oder auch für Startups. Also in Berlin sind es deutlich mehr Startups, innovative, zum Teil flippige Unternehmen, die die Welt verändern werden. Und wir wollen dazu beitragen, dass sie diese Welt auch verändern können, dass sie das Gehör finden, die Welt zu verändern. Und in Würzburg und in den anderen Städten ist es ganz oft wirklich Mittelstand. In unterschiedlichsten Bereichen können wir nachher auch noch vielleicht Beispiele hören.
Ja, auf jeden Fall.
Egal ob von, es hat zum Teil mit Metall zu tun, zum Teil mit Schmierstoffen zu tun, zum Teil mit Tiefkühl und sonstigen Dingen, Anlagenbau, chemischer Bereich, bis hin zu Versicherungen. Es sind auch illustre Sachen dabei. Zum Teil hat es mit Schauspielern zu tun. Also das ganze Portfolio von A bis Z, glaube ich. Das ist wirklich sehr, sehr bunt, ja.
Du hast ja auch lange Zeit auch selbst als Journalist gearbeitet. Das heißt, du weißt auch, auf was es ankommt, was PR-Leute tatsächlich leisten müssen, damit sie auch in den Medien Gehör finden. Und darüber wollen wir heute auch sprechen, nämlich über die PR-Strategie. Da tatsächlich, glaube ich, brauchen wir mal so eine allgemeine Frage, habe ich mir da mal vorbereitet. Und zwar, welche Rolle spielt denn PR in der heutigen Geschäftswelt, besonders natürlich jetzt im digitalen Zeitalter?
Ja, das ist eine gute Frage. Du hast richtig gesagt, ich habe eine journalistische Vergangenheit und deswegen sehe ich auch sehr viel durch den journalistischen Blick. Und der Journalismus verändert sich ja wahnsinnig stark in den letzten Jahren. Du hast das Stichwort digital genannt. Das hat natürlich die ganzen Medienkanäle verschoben. Das macht jeden Menschen selbst zu einem Medienkonzern, kann man schon mal sagen, ja. Weil jeder Mensch und jedes Unternehmen auch über alle Kanäle im Idealfall geht und streut. Und das verschiebt auch die Gewichtung der seriösen Nachrichten und der unsicheren Quellen. Und das macht es schwierig. Und da muss man gucken, dass man wie durch einen Dschungel, der gerade sehr schnell auch zuzuwachsen droht, mit einer Machete geschickt seine Pfade findet, um die richtigen Leute zu erreichen. Komisches Beispiel, hatte ich auch noch nie. Aber so ungefähr ist es. Das Tolle ist, dass es überall Wege gibt. Man muss sie wirklich nur finden und man muss gucken, dass da auch nicht zu viel Energie verloren geht und dass man den möglichst direkten Weg für die direkten Zielgruppen erreicht.
Und da ist es eben auch wichtig, ne, dass wir uns eine PR-Strategie im Vorfeld
haben. Oh ja, genau, dass man nicht irgendwie wahllos, jetzt habe ich mal einen LinkedIn-Post gemacht und dann denken Sie, jetzt habe ich das aktuelle, den aktuellen Anforderungen Genüge getan. Nein, das wäre zu einfach gedacht. Genau wie du sagst, man muss da strategisch rangehen, genau aus dem Grund.
Ich glaube, da ist es auch mal wichtig, Strategie, ja, irgendwie jeder weiß, was irgendwie eine Strategie ist, aber lass uns doch einfach mal den Begriff nochmal definieren. PR-Strategie, was bedeutet das?
Ja genau, das sagt sich so leicht, PR-Strategien. Aber genau darum geht es. Wir müssen erstmal gucken, was will ein Unternehmen eigentlich erreichen? Welche Ziele verfolgt ein Unternehmen? Das Komische ist, viele Unternehmen wissen es gar nicht. Die machen seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten irgendwie dasselbe, stanzen irgendwas raus oder machen eine Kabellösung oder sonst was, haben vielleicht 2, 3 Innovationen. Wenn du genauer hinguckst, merkst du, dass sie vielleicht sogar Weltmarktführer in gewissen Bereichen sind. Ja, wir haben wirklich in jedem, fast Dorf, will ich schon sagen, jeder Kleinstadt, überall hier in Deutschland Weltmarktführer sitzen, denen gar nicht klar ist, was man da für ein USP kommunizieren kann. Mhm. Das erste ist also Ziel definieren, was will ein Unternehmen, wenn es mehr Umsatz will, mehr Geschäft machen will, ganz banal gesagt, dann braucht es mehr Bekanntheit, dann braucht es mehr Aufmerksamkeit, dann muss es sichtbarer werden. Die Sichtbarkeit stärkt wiederum das Vertrauen. Bekanntheit stärkt einfach das Vertrauen. Man traut einer Marke wie Mercedes, um das im Autobeispiel zu sagen, vielleicht aktuell mehr als einer Marke wie Büt, wie spreche ich das aus? Build Your Dreams, ja. Die aber auch schon an Markenstärke gewinnt, weil es sehr viel in den Medien vorkommt, ja. Und so ist es mit jeder Marke, auch im B2B-Bereich. Das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig da das Vertrauen ist.
Du hast jetzt gerade den ersten Schritt natürlich genannt, man muss mal festlegen, ne? Was will ich erreichen? Da stelle ich mir die Frage, messbares Ziel im PR. Ist super schwierig, glaube ich, gerade, dass man Bekanntheit messen kann. Wie mache ich das?
Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Oft heißt es, hey, wir wollen einfach ein paar Leads. Ja? Jetzt ist PR kein 1:1 Lead-Generator. Also du wirfst da nicht 50 Cent oben in die PR-Maschine rein und dann kommen unten 3 Leads raus, sondern es wird über Bande gespielt. Das heißt, sie merken, wenn sie jetzt mit PR arbeiten, wenn sie ihre Wertigkeit, ihre Produkte kommunizieren, das, was sie tun, kommunizieren, vielleicht auch die Personen dahinter. Können wir auch nochmal vertiefen, aber der Mensch hinter den B2B-Marken gewinnt an Relevanz, weil Menschen Vertrauen sind. Vor 20 Jahren haben Medien immer nur Fakten schreiben wollen. Der Fokus ist da mal entstanden. Fakten, Fakten, Fakten. Das ist heute auch noch wichtig. Natürlich Fakten, aber der Mensch dahinter gewinnt an Relevanz in der Aufmerksamkeit. Das heißt, man muss auch die Menschen dahinter positionieren. Das kann die Chefin sein, der Chef sein, aber es können auch Experten sein. Expert-Positioning nennen wir das dann. Und diese Dinge führen alle zum Ziel. Die Bekanntheit messen ist wirklich schwierig, aber sie werden es sehr schnell merken, dass sie dann tatsächlich leichter Leads verkaufen, weil man hat ihr Unternehmen schon gehört. Man vergleicht es vielleicht mit anderen, die einem nicht so bewusst sind. Man verbindet mit ihrer Marke, mit ihren Marken oder Produkten auch gewisse Wertigkeiten, die wir im Idealfall, also jetzt ob wir persönlich oder irgendjemand kommuniziert hat. Und dann läuft einfach der Verkauf leichter. Das ist ein Teil in der Marketingmaschine. Und deswegen sage ich auch immer, bei Marketing, bei Werbung, bei PR, es handelt sich nicht um Ausgaben. Ja. Auch die Fachpresse schreibt oft von Werbeausgaben. Ich bin dafür, dass man nur noch schreibt Werbeinvestitionen oder PR-Investitionen, weil es soll ja von dem Euro, der ausgegeben wird, eigentlich mehr zurückkommen.
Das ist ein schönes Wording auf jeden Fall. Gerade bei PR ist es was Langfristiges. Das unterscheidet sich da eben auch extrem von der Marketingstrategie.
Absolut, genau. Und beim Marketing, klar, da kann man ja auch, man kann ja auch unterschiedliche Anzeigenarten gestalten. Ja, man kann direkt hier, früher hat man mit Coupons gearbeitet oder von mir aus mit QR-Code, mit direktem Feedback, Instrumenten. Man kann aber auch Image-Anzeigen machen. PR ist langfristig, das ist eine Erkenntnis, die du da auch sagst. Wir sehen es auch an den Abdruckraten, die 2, 3 Monaten grundsätzlich stark nach oben gehen. Ich sage manchmal sogar, die erste PM, die erste Pressemitteilung, die darf gar nicht wichtig sein. Da geht es erstmal darum, dass die Journalisten die Marke kennenlernen und wissen, okay, was machen die? Es kann eine Zertifizierung sein, über die eh kein Journalist schreibt, in der Regel, bis auf wenige Ausnahmen. Und dann erst in der 2., 3. Stufe die wichtigen, tollen Kommunikationen oder Pressemitteilungen rausschicken.
Wir haben jetzt kurz ein bisschen über die Ziele gesprochen. Nächster Schritt wäre natürlich auch Zielgruppe. Ne? Was will ich bei einer Zielgruppe erreichen? Bei PR würden jetzt natürlich vielleicht viele erstmal sagen, okay, Journalisten sind die Zielgruppe. Sind sie ja auch in gewisser Weise, aber eigentlich wollen wir ja auch an die Kunden dahinter, ne?
Ja, ganz genau. Also wir dürfen eins nicht vergessen, was sind Journalisten? Journalisten schreiben nicht zum Selbstzweck oder es ist ja nicht nur Schreiben, es sind auch andere Kanäle, ja, publizieren nicht zum Selbstzweck, sondern sie sind ja das Abbild der Zielgruppe eigentlich, der Menschen, die man erreichen will. Und Journalisten sortieren nach Relevanz, Gewichten, auch die Größe von Artikeln, die Wertigkeit, die Platzierung. Und das macht sie alles im Sinne und im Auftrag der Leser. Ja, sie sind eigentlich
Die Zielgruppe.
Die Zielgruppe, genau das. Ja, und genau das. Und gerade bei Fachjournalisten oder auch bei Wirtschaftsjournalisten ist es ja eine besonders schwierige Fähigkeit, auch die Relevanz zu sehen und zu erkennen, die Nuancen, die wirklichen Innovationen, sich auch kein blödes PR-Geblubber einer billigen PR-Agentur quasi vorschwätzen zu lassen, ja, sondern je glaubhafter es ist, desto wichtiger, und das ist die Zielgruppe am Ende. Mhm. Man muss überlegen, welche Zielgruppen will ich wirklich erreichen. Oft denkt man an die, die man schon hat. Das kann auch ein Fehler sein. Es kann gut sein und richtig sein, aber vielleicht gibt es auch andere Bereiche in vielleicht anderen Branchen mit meinen Mixmaschinen oder was auch immer ich herstelle, ja. Und da finde ich das ganz wichtig, dass man sich auch dazu einfach austauscht, ganz frei austauscht, unpolitisch austauscht, um dann über andere Medien vielleicht nochmal komplett neue Türen zu öffnen.
Ja, das finde ich auch ein wichtiger Hinweis, mal wieder über den Tellerrand eben zu schauen, ne, was man noch so machen kann. Einhergehend da natürlich auch, damit man die Leute auch erreichen kann, brauche ich die passenden Botschaften. Botschaft heißt jetzt, ich lege die Wortwahl fest oder generell meine Stoßrichtung, oder was muss ich da alles beachten?
Auch wieder ganz wichtig, diese Frage. Erstmal gucken wir, welche USPs hat ein Unternehmen oder glaubt ein Unternehmen zu haben. Das ist ganz interessant, weil viele Unternehmen schreiben 20 USPs auf, also Unique Selling Points oder Propositions, also die Alleinstellungsmerkmale. Und von den 20 ist keins ein echtes USP. Das ist manchmal echt irre. Also wirklich, da denke ich, hey, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag so? Also jetzt egal, ob Marketer oder Geschäftsführerin oder wie auch immer, das ist ganz erstaunlich. Wir müssen dann gucken, dass wir wirkliche USPs finden. Und eigentlich hat die jedes Unternehmen. Und wenn man diese hat, muss man gucken, was sind aber die Kommunikations-USPs. Und aus den Botschaften, die man kommunizieren will, die eben Alleinstellungsmerkmal sind für ein Unternehmen, die etwas Besonderes sind, die beim Leser, Zuhörer den Mund öffnen lassen, erstaunen lassen und vielleicht auch eben wieder die Tür öffnet für zukünftige Geschäfte. Das muss herausgearbeitet werden, und daraus entstehen dann die Key Messages, die Kernbotschaften. Da müssen wir gucken, für welche Zielgruppe wollen wir welche Kernbotschaft machen. Oft werden in der Kommunikation, in der PR, die einfachsten, naheliegendsten Dinge vergessen. Zum Beispiel die eigenen Mitarbeiterinnen zu informieren. Sie glauben es nicht, da hast du 400 Mitarbeiter, ja, und dann weiß keiner, dass am nächsten Montag eine große Innovation kommuniziert werden soll, auf einer Messe oder sowas. Und die eigenen Mitarbeiterinnen mitnehmen, egal ob es gut geht, ob Innovationen kommuniziert werden sollen oder ob es auch mal schlecht geht. Weil jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist ein Teil des Unternehmens, und wenn sie die nicht aktiv in der Kommunikation mitnehmen und informieren, das kann ein Aufzugaushang sein, ja, auch das ist Kommunikation, das kann eine Mail sein, eine WhatsApp-Gruppe, was auch immer, wenn sie das nicht machen, dann haben sie bei 400 Mitarbeitern 399 Pressesprecher. Und dann sagt jeder was anderes, ja. Weil es gibt dann immer Leute, die haben irgendwie Kontakte zur Presse, sei es die Regionalpresse, sei es irgendeiner, der bei, keine Ahnung, Focus Online arbeitet oder im B2B-Titel. Und dann reicht eine einzige falsch platzierte Botschaft, um bei dem Thema zu bleiben. Und dann müssen sie höllisch gegenlenken, weil das dann nicht mehr sortiert läuft, nicht mehr im Rahmen der Strategie.
Auch wichtig, dass man da sich die Botschaften dann auch einfach überlegt und schaut, wen ich erreichen möchte. Macht es dann da auch Sinn, dass man sich, ich nenne jetzt einfach mal, vielleicht Communication-Personas überlegt, oder sagst du, braucht man in der Kommunikation eher weniger?
Ich bin ein großer Freund der ganzen Persona-Denke oder Personas-Denke. Und ich habe früher schon Zielgruppenbücher zu was geschrieben. Und das ist ganz lustig, wie die immer wieder gleichen Dinge neue Namen kriegen. Aber trotzdem, das ist schon ein wichtiger Denkansatz. Ich finde diesen Denkansatz für das Marketing absolut relevant, weil man auch Personen vor Augen hat. Das erleichtert einfach auch die Denke, über welche Botschaften ich an die Personen gehe. Wir nutzen es nicht. In der PR ist es auch die Seltenheit, ganz grundsätzlich über Personas zu gehen. Aber wenn Personas entwickelt wurden, wenn man weiß, dieses Unternehmen hat diese und jene Personas vor Augen, dann erleichtert es auch uns die Denke, wen sie eigentlich erreichen wollen. Also ich finde es, wer so rangeht ans Marketing, denkt grundsätzlich schon mal ganzheitlich. Das kann man natürlich nicht von jedem Unternehmen erwarten. Wir haben Kunden, die haben 10 oder 20 Mitarbeiter. Mhm. Und dann wird es, glaube ich, schwierig. Auch da ist es machbar und auch da gibt es Beispiele. Aber dann ist es schwierig, komplett alles mitzumachen. Und dann muss man überlegen, welche Wege kann die Kommunikation gehen, um da den größtmöglichen Effekt auch hinzukriegen.
Ja, also auch wieder abwägen, einfach brauche ich das fürs Unternehmen, brauche ich es nicht.
Ganz genau.
Ist dann auch auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, auch bei PR, was finde ich auch wichtig ist, Kanäle. Wir haben jetzt schon über die Pressemitteilung gesprochen, ist so der klassische Kanal, würde ich mal behaupten. Aber gibt ja natürlich auch noch viel, viel weitere Möglichkeiten, um sich auch zu positionieren.
Absolut, absolut. Also momentan, das klingt jetzt komisch hier, das, was gerade wirklich boomt und ein ganz toller Kanal ist, ist tatsächlich der Podcast. Es gibt sehr viele Podcasts in verschiedenen auch Fachkreisen, die sehr hohe Reichweiten haben. Es gibt aber auch Podcasts, vor denen wir abraten, die haben mit der Schwiegermutter 20 Hörer, ja. Also gibt es auch, zu üben kann es auch mal ganz gut sein, finde ich, ja. Gar keine Frage. Also Podcast ist eine Sache, die man nicht unterschätzen darf, weil die einfach auch im Auto gehört hat oder unterwegs in der Straßenbahn oder so. Das ist sicherlich klasse. Es entstehen ja auch kontinuierlich neue Medien. Clubhouse, kennt das noch jemand? Ja, ist ja mal entstanden in der Lockdown-Phase. Ich war großer Fan, wir haben das sofort mit Kunden praktiziert. Wir hatten ein festes Format jede Woche, ein großer Bohai und schlagartig sind die Zahlen runtergegangen. Und heute bietet das kaum jemand an, obwohl man es immer noch nutzen kann. Man kann damit auch Pressekonferenzen machen, Kreise einladen in geschlossenen Räumen oder auch in offenen Räumen. Also der Kanal ist weiterhin da, der ist aktiv und man kann ihn nutzen. Aber man will ja einen großen Effekt haben. Deswegen reden wir vielleicht nicht von Clubhouse. Das ist schon zu lange her. Und einen großen Effekt hat man zum Beispiel, wir nennen es Piggybacking. Das heißt, wir lesen und verfolgen die Medien. Sollte man machen, bin ich ein großer Fan von. Wirklich die Fachmedien, die Wirtschaftsmedien, aber auch die generellen Medien. Weil die Entscheider lesen eben auch eine Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, Spiegel oder die Zeit. Also, oder gucken sich auch mal Tagesthemen an. Das muss man mitdenken. Und man denkt dann immer, ich mit meinen 20 Leuten kann sowieso nie in die Süddeutsche kommen, als Beispiel jetzt. Irrtum. Man muss nur überlegen, welche Geschichte kann man da in die Wege leiten, was kann man kommunizieren, um auch den Journalisten dazu zu bringen, dass eine Geschichte kommt. Welche Medienkanäle Piggybacking heißt, wenn wir Zeitungen verfolgen und dann sehen wir, oh, das ist ein Thema, da können wir einen Weiterdreh machen, im Idealfall für einen Kunden. Dann sprechen wir sofort mit dem Kunden, haben vielleicht sogar schon eine Idee und dann muss nur ein Daumen gehoben werden und dann sprechen wir sofort mit den Journalisten. Und wir hatten, ich sage auch einfach mal mittelständischer Kunde, ein Bereich, da hatte die, ja, auch in der Fall die Süddeutsche Zeitung fast eine Seite über verschiedene Unternehmen in einem Bereich geschrieben. Es hat was mit einem Circular Product zu tun, also mit zirkulierenden Dingen. Und unser Kunde war gar nicht drin genannt und dann schimpfen wir aber nicht mit den Journalisten, weil hallo, wir haben Gott sei Dank freie Presse und wir finden sie wirklich auch so wichtig, weil sie wirklich Säule der Demokratie ist und wir sehen das aktuell stärker denn je. Aber wir haben einfach darauf aufmerksam gemacht, da gibt es auch einen Player, der ist ganz neu und deswegen konnte ihn auch in dem Fall der Journalist nicht wahrgenommen haben. Er war Feuer und Flamme und hat sich das angeguckt, hat die Unterschiede gemerkt, die USPs, die Botschaften. Und hat daraus eine komplett eigene Geschichte gemacht als Weiterdreh. Da gibt es nur Gewinner. Da gibt es Gewinner bei den Lesern. Oh, es gibt ja noch was. Natürlich bei dem Kunden, der freut sich, aber auch bei dem Journalisten, weil er eine eigene Geschichte nochmal auch allein hatte, die sonst keiner hatte.
Ja, auch spannend finde ich da auf jeden Fall, dass man da einfach mal weiterdenkt und nicht nur denkt, okay, die Geschichte ist jetzt zu Ende, sondern einfach weiterspielen.
Ganz genau.
Solange der Journalist es auch natürlich spielen möchte und er hat ja auch dann den Marktblick und weiß, was die Leute lesen möchten.
Richtig, genau. Es kann auch sein, dass es mal nicht klappt. Das ist Piggybacking. Man greift etwas auf, was Journalisten schreiben, was sie thematisiert haben. Ich finde auch den Austausch mit Journalisten sehr wichtig, dass Journalisten einen fragen, was gibt es gerade an neuen Ideen, innovativen Entwicklungen in verschiedenen Branchenbereichen. Aber ganz viel wichtiger, wenn wir Journalisten auch fragen und die Möglichkeit bekommen, und sagen, an was arbeitet ihr gerade? Was sind die Wellen, die Trends, die ihr mitkriegt von den unterschiedlichen PR-Agenturen, Firmen und so weiter. Und dieser Austausch sollte ein Miteinander sein, im Idealfall, weil beide Seiten wollen ja eigentlich Geschichten, die spannend sind für die Leser, so wieder bei dem Thema.
Da hast du auf jeden Fall recht. Wenn wir auch über PR sprechen, wir haben auch vorhin schon gesagt, Investitionen ist natürlich auch wichtig. Trotzdem müssen wir natürlich auch Geld reinstecken, das ist klar. Thema Budgetplanung. Ist, glaube ich, da auch vielleicht gar nicht so einfach, weil wir auch nicht so ganz beeinflussen können, ob wir dann in die Medien kommen oder nicht, oder?
Ja, das ist richtig. Worst case, sie zahlen wahnsinnig viel Geld und kriegen keinen einzigen Abdruck, keine Veröffentlichung. Nein, aber ich glaube, dann gäbe es uns auch nicht. Und andere PR-Agenturen, wie sie alle heißen, ja, auch nicht. Da will ich wirklich für alle sprechen. Nein, das ist ja ein Modell, was funktionieren soll. Es ist richtig, man überlegt oft und denkt oft eben in einer Ausgabe und sieht vielleicht einen Betrag. Das ist ja auch eine Investition. Ich vergleiche es eigentlich lieber mit Personen, die man in einem Unternehmen braucht und einstellt. Und man überlegt ja genau, im Vertrieb brauche ich so und so viele Menschen, an der Maschine so und so viel und in den verschiedenen Bereichen Marketing im Idealfall auch. Du hast es ganz am Anfang gesagt, oft wird Vertrieb, Marketing und dann noch ein bisschen PR mitgemacht, ja, alles. Das ist auch eine Herausforderung und die Personen sind richtig gut oft, aber sie haben wahnsinnig viel zu jonglieren, ja, und das wird immer mehr. Da kommt noch eine Kugel zum Jonglieren dazu. Und irgendwann fällt alles runter. Ja, es kostet natürlich Geld, gibt da unterschiedliche Anbieter mit unterschiedlichen Preismodellen. Das kann man, glaube ich, relativ schnell recherchieren. Ich glaube, was auch gut ist, wenn man sich rumhört, auch im Zweifel bei Wettbewerbern mal guckt, mit wem arbeiten die so zusammen. Und da wird man relativ schnell feststellen, das gibt gute Rufe, schlechte Rufe. Es gibt in Berlin schon Agenturen, die bieten wirklich so All-Inclusive-Flat-Rates an. Da kann man dann auch mit Unternehmen sprechen, welche Erfahrungen sie gesammelt haben. Aber wenn man das vergleicht mit Personalkosten und sie haben ja dann in der Regel ein Team, weshalb sie keine Krankheitsausfälle und Urlaubsausfälle haben, also drei Leute, die arbeiten ein gewisses Stundenkontingent, je nachdem, was die Unternehmen da machen. Das sind PR-Agenturen auch sehr flexibel geworden, von allem her bis hin zur Kündigungszeit. Es gibt PR-Agenturen, wo ein Jahr Kündigungszeit ist oder war. Und ich glaube, die neue Flexibilität von der Stundenanzahl und von den Kündigungszeiten und von den Paketen, die man dann auch lieber nochmal dort und da dazu kaufen kann, wenn man zum Beispiel mal eine große LinkedIn-Geschichte nochmal machen will oder eine Podcast-Serie selbst machen will oder Newsletter oder sowas, dann kann man auch mal sagen, das mache ich nicht im normalen PR-Budget, dann investiere ich hier nochmal ein paar Euro extra und dann unterstütze ich das durch PR oder Marketing oder andere Dinge.
Also flexibel sein so letztlich.
Das flexibel sein finde ich wichtig. Ich sage immer gerne, ein Grundrauschen halte ich für wichtig, weil manche wollen nur zweimal im Jahr irgendwas kommunizieren. Und da an die Medien zu gehen, ohne vorher sich mit Journalisten auch ausgetauscht zu haben, das ist einfach schwieriger, als wenn man kontinuierlich den Kontakt hält, Rede und Antwort steht und eben da auch ein Vertrauen zu den Journalisten aufgebaut hat. Das spiegelt ja am Ende das Vertrauen zu den Lesern und potenziellen Kunden wieder.
Ja, auch ein guter Punkt, finde ich. Was du jetzt alles angesprochen hast, generell zur PR-Strategie. Jetzt stelle ich mir natürlich auch die Frage, okay, wir haben uns das jetzt einmal angeschaut. Ich habe alles vielleicht doch mal aufgeschrieben auf einem Blatt Papier, dass wir auch das wirklich vor Augen haben. Wie häufig sollte ich denn die Strategie erneuern oder auf den Prüfstand stellen?
Man braucht auf jeden Fall immer wieder frischen Wind. Und man muss auch das, was man tut, hinterfragen. Also ich empfehle jedem Unternehmen, kontinuierlich Recaps zu machen, wo man guckt, was hat funktioniert, welche Meldung hat funktioniert. Ich würde das Recap sogar auch auf die anderen Marketingmaßnahmen mit projizieren. Ich würde das auch gar nicht trennen. Ich würde da immer eigentlich alle an einen Tisch holen. Das ist deutlich moderner. Und dann gucken, bis runtergebrochen, welche Geschichte ist wo erschienen, was hat funktioniert. Und da kann man sich im Guten wie im Schlechten täuschen. Aber das Gute ist immer, man generiert Learnings daraus. Und bei diesen Recaps, persönlich finde ich, die sollte man mindestens jedes halbe Jahr durchführen. Und dabei sollte man aber auch immer neue Ideen entwickeln, neue Ideen zulassen und auch Platz für scheinbar spinnerte Ideen einfach mal lassen. Ich finde das Ergebnis eines Brainstormings dort mal auf den Tisch zu bringen, wichtig. Man denkt, ah ja, nee, das ist nichts für mich. Aber vielleicht entsteht daraus eine andere Idee, die tatsächlich umsetzbar ist. Oder man sagt, wisst ihr was, das machen wir am 1. April. Das ist einfach so ein guter Gag, ja. Das war halt 1. April, dann kommen wir nochmal mit ein paar Sympathiepunkten vielleicht in irgendein Medium hinein. Also auch sowas ist denkbar, kann man mal mitdenken. Und Raum für Kreativität lassen, finde ich wichtig. Da gibt es ja ein tolles Beispiel von Sixt, der das irgendwann mal geöffnet hat. Der Sixt, der heute, ich weiß gar nicht, wie viel über 80 Jahre alt ist, das war der Erich. Der war mal jung, als er das alles angefangen hat mit seinen kreativen Ideen. Und da hat man auch gesehen, wenn man dort und da gute Ideen hat, dann hat man auch einen tollen PR-Effekt als Unternehmen.
Sie sind ja immer noch erfolgreich, auch mit ihren Plakaten, Social Media Postings und so weiter.
Ganz genau. Und überlegen sich wenig Botschaften, die aber entsprechend plakativ sind und die Sympathiewerte auch haben. Das ist immer wichtig, finde ich, dass man die Sympathiewerte mitdenkt. Und entsprechend funktioniert das auch. Man zahlt auf die Marke ein.
Wichtig, glaube ich, ist da auch natürlich, dass man die sozialen Medien und auch die Veränderungen, die dadurch eben vorangetrieben werden, auch mitbedenkt, oder?
Absolut. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ein Unternehmen kann selbst über die Kanäle kommunizieren. Auch da muss man überlegen, welche der Social-Media-Kanäle sind sinnvoll. X, früher Twitter, ist sinnvoll, um Journalisten zu erreichen. Weniger sinnvoll, um die eigentliche Zielgruppe, also die direkte Zielgruppe zu erreichen. Über Journalisten erreiche ich sie auch, aber das muss man auch mitdenken. Facebook, ja, und zum Teil Xing, sagen wir so, erstmal Facebook, das ist die gerade noch Babyboomer-Generation. In der Generation erreichen sie einfach nicht mehr so stark damit. Im familiären Kreis vereinzelt Omi oder Mutti irgendwelche Bilder tauscht, dann guckt man da mal rein, ja. Und klar, LinkedIn ist aktuell sicherlich der wichtigste Kanal, würde ich jetzt mal sagen, für das Business. Xing in Teilen, ich habe Xing schon mal abgeschrieben gehabt, also, aber es gibt schon noch eine mittelständische Klientel, die sich über Xing noch sehr intensiv austauscht. Mhm. Also insofern würde ich das nicht abschreiben, da gibt es noch Möglichkeiten, die vielleicht LinkedIn gar nicht hat. Aber die beiden Kanäle sind definitiv nach wie vor die wichtigsten. Aber man muss sich auch TikTok öffnen. Mhm. Und es gibt eine Agentur, damit sie noch nicht nur Eigenwerbung machen, auch in Berlin, die hat im Lockdown umgestellt auf TikTok. Die haben sich jetzt schon versechsfacht von allem her und haben da ganz tolle Ideen, wie sie unterschiedliche Firmen reinbringen. Ja? Also wir haben neulich mal einen großen Medienkonzern beraten, die Nachwuchs gesucht haben und gesagt, hey, geh doch über TikTok, und das ist doch nicht unsere Zielgruppe. Dann haben wir gesagt, nee, ihr müsst da die ganzen Promis, die ihr habt, die über die Medien bekannt sind, die Moderatoren und Schauspieler, die sollen einfach über TikTok erzählen, was sie können, was Besonderes, was weiß ich, jonglieren, um dabei zu bleiben oder mit der Zunge an die Nase oder mit den Ohren wackeln. Irgendwas kann jeder, ja. Und das dann mit, hey, wir suchen weitere Talente, wir brauchen dich, so in der Art. Da waren die ganz Feuer und Flamme. Und mal gucken, ob sie es machen, wir werden es sehen. Aber da plötzlich merken sie, TikTok könnte wirklich für eine Zielgruppe, fürs Employer Branding in dem Fall, auch ein Kanal sein. Und bei LinkedIn finde ich es noch glaubwürdiger, wenn man veröffentlichte Publikationen nimmt, Pressemeldungen nimmt, die man dort wiederum streut, weil sie eine höhere Glaubwürdigkeit haben, als wenn man selbst sagt, ich bin der Beste. Das bringt ein paar Reaktanzen. Und da mangelt es an der Glaubwürdigkeit. Aber wenn es ein Medium schreibt und wenn ein Medium nur neutral schreibt, guckt euch mal diese oder jene Innovation an, dann ist man eigentlich schon ganz vorne.
Ja, ist auch ein guter Tipp, glaube ich. Was du auch meintest mit dem Expertenpositionierung, da würde ich auch gerne noch drauf eingehen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie du als Marke natürlich auch ins Gespräch kommst. Da sind die Experten einfach auch wichtig. Und da sprechen wir jetzt nicht von Promis tatsächlich auch, sondern es können ganz normale Mitarbeiter sein, ja, die sich eben als Experten auftun.
Das ist genau der Punkt. Manchmal wollen auch gewisse CEOs, egal ob männlich oder weiblich, nicht gerne an die Öffentlichkeit gehen. Sie bleiben gern verhalten, verdeckt im Hintergrund und wollen auch die Lorbeeren immer dem Team übergeben. Das sind ja auch tolle und auch moderne Einstellungen. Und die Journalisten haben es aber am liebsten natürlich, wenn sie hier CEO-Stimmen direkt kriegen. Man kann das dann für gewisse Quotes einsetzen oder wenn eine Trendumfrage mal gefragt wird. Aber jedes Unternehmen hat mindestens in der zweiten Reihe, manchmal auch in der dritten, vierten Reihe, ja, Experten, Expertinnen, die sich so auskennen in ihren Fachgebieten. Das kann ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz sein, im Softwarebereich hier und da, und frag mich nicht. Das ist ja auch faszinierend, diesen Menschen zuzuhören und wie die aufblühen, wenn du eine Fachfrage dann stellst. Und dieses Wissen kann und soll und muss raus, ja, an die Öffentlichkeit, weil dieses Wissen zahlt auf das Unternehmen ein. Und da gibt es auch bei uns Beispiele. Eine Frau zum Beispiel hat sich immer bei Interviews und so immer in Gelb angezogen. Okay. Und die Journalisten konnten sich aber ihren Namen nicht merken. Und dann haben die irgendwann gesagt, können wir die Frau in Gelb wieder haben? Ja. Also das ist dann natürlich klasse, wenn das so eine Art Selbstläufer wird. Aber das wurde tatsächlich immer verbunden mit dem Unternehmen. Mhm. Das übrigens auch eine CI hatte, die in die Richtung ging. Ich glaube, es war kein Zufall.
Ja, aber das ist auch auf jeden Fall wichtig, ne? Wir sind einfach Personen. Ja. Wir machen PR und Strategien, Marketing, was man auch alles möchte, für Personen. Und deswegen sind Personen auch.
Absolut. Und der Mensch ist einfach glaubhaft. Schauen Sie, die ganzen bekannten großen Startups, ob Airbnb, Uber, wie sie heißen, die haben alle eine Geschichte. Und jedes Unternehmen, auch hier in Deutschland, hat eine Geschichte. Und wir haben die oft nicht kommuniziert. Und hinter diesen Geschichten, Gründungsgeschichten, stecken Menschen. Die Airbnb-Geschichte mit dem, ich war da mal bei Freunden im Silicon Valley und habe eine Luftmatratze gebraucht und so. Ganz ehrlich, glaubt man die? Oder Uber, ich wollte ein Taxi in Paris winken, dann kam keins, dann kam mir die Idee, Uber zu erfinden. Also mag sein, dass es stimmt, aber sie erzählen sich saugut, sozusagen in der Presse. Und diese Geschichten oft von der Entstehung oder von den Menschen dahinter, die sind so wertvoll und die kann man einfließen lassen. Und dann kann man auch über die menschlichen Formate, die es auch in der Wirtschaftspresse und überall gibt, nutzen, um über Unternehmen zu sprechen, über das Tun, über die Idee zu sprechen. Da gibt es Mittwochsporträt dort, da gibt es meinen Schreibtisch da, mein erster Job hier als Format. Das eine war im Businesspunk, das zweite im Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Süddeutsche, lassen Sie uns über Geld reden und so weiter. Da gibt es ja jede Menge so persönliche Formate. Wir nutzen die wahnsinnig gerne auch und haben Unternehmen manchmal scheu, aber das ist oft der Türöffner, weil auch dann die Journalisten sehen, hey, das ist ja eine sympathische Socke. Und wenn man dann noch eine unternehmerische Geschichte anschließen möchte, dann hat man auf jeden Fall auch hier deutlich größere Möglichkeiten.
Wie gesagt, also finde ich immer noch einen wichtigen Punkt, den auch schön, dass wir ihn jetzt auch noch ansprechen konnten. Denn wir sind tatsächlich fast schon am Ende der Folge angekommen. Wir haben schon mal wieder unsere halbe Stunde geknackt. Ich hätte noch eine letzte Frage zur Rundumschlag. Wir haben jetzt ja generell PR alles besprochen. Welche Tipps oder Ratschläge würdest du Unternehmen mitgeben, die jetzt auch eine PR-Strategie entwickeln möchten? So die wichtigsten, ich nenne es mal vielleicht 3, 4 Tipps oder so.
Also das Erste ist, sich erkundigen, was macht man eigentlich im eigenen Unternehmen? Das glaube ich. Ja, und das Zweite vielleicht auch, was wird im Markt gebraucht? Als Drittes würde ich auch mal gucken, was machen denn die Wettbewerber? Und wenn ich sehe, dass Wettbewerber, manche sind vielleicht laut, manche sind leise, manche machen das, was ich will, das hilft schon mal. Dann würde ich auch gucken, was machen Unternehmen, mit denen wir vielleicht dort und da zusammenarbeiten, in ganz anderen Bereichen. Dann habe ich schon mal ein gewisses Grundgefühl. Dann richtig rein, also in den Motor und Schrauben ist für Laien manchmal ein bisschen schwierig. Also die Kernbotschaften, die Zielgruppen auch nochmal zu filettieren und zu gucken, wie ich sie erreichen kann, die Medienkanäle selektieren. Das ist überhaupt der wichtigste Part, die Journalistenkontakte dann auch ausfindig zu machen, handverlesen und dann sie zu halten. Ich sage immer, es geht keiner verloren in der Branche, das ist das Gute. Aber man muss immer wissen, wer wechselt wo von dem einen Medien zum anderen, wer macht auch Karriere mal dort und da. Das passiert ja Gott sei Dank alles. Aber da muss man dann dranbleiben und diese Pflege, also nicht nur Datenbankpflege, sondern auch Kontaktpflege, ist das A und O. Und wenn man das geschafft hat, dann ist man kontinuierlich in den Medien.
Super spannendes Thema, finde ich. PR auch wichtig, wie wir jetzt gelernt haben. Danke, dass du heute da warst, Jochen.
Vielen Dank, Alicia. Vielen Dank.
Ja, liebe Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen bis dahin Tschüss und bis dann.
Das war's schon wieder mit dem B2B Hero Podcast von Maconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.